Also wie gesagt, die Predigt ist von Christian Dirks und wie gesagt, der ist krank, hat heute Morgen angerufen, dass er aber nicht predigen kann, weil er zu stark erkältet ist und er kann es auch nicht per Skype machen, weil ihm die Stimme einfach versagt. Er hat die Predigt überschrieben mit "Die Kraft aus der Höhe". Ich denke, es passt ja wunderbar zum letzten Lied, oder was gesucht hast. Wunderschön. Also wie gesagt, ich spreche jetzt im Namen von Christian. Also ich war damals 1972 im Alter von 32 Jahren jüngstes Mitglied im Kirchengemeinderat der evangelisch-lutherischen Kirche in Überlingen, als mir folgende Bibelstelle besonders auffiel. Markus 16, Vers 17 und 18. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Ich habe diese Stelle damals zum ersten Mal mit Bewusstsein gelesen und war einigermaßen schockiert. Ich kannte in meiner damaligen Gemeinde niemanden, der Dämonen austreiben konnte, niemanden, der in Zungen redete, von den Schlangen und dem Giftbecher mal ganz abgesehen, auch niemanden, der durch Handauflegen Kranke heilen konnte. Nichts von dem, einfach nichts. Denen, die glauben, folgen aber diese Zeichen, war jetzt diese Bibelstelle falsch? War sie nicht, denn schließlich in den frühen christlichen Gemeinden war das tatsächlich so. Die Apostelgeschichte berichtet ausführlich darüber. Wenn nun alle Zeichen, die denen nachfolgen, die da glauben, nirgendwo zu sehen war, blieb eigentlich nur ein Schluss übrig. Es war niemand da, der da glaubt. Das fand ich schockierend. In der verzweifelten Suche nach dem, was da fehlte, geriet ich auf einen Esoterik-Trip, in dem ich dann für viele Jahre gefangen blieb. Meine Mutter, eine gläubige Christin, war einigermaßen entsetzt und ich glaube, dass auch ihre Gebete daran beteiligt waren, dass mir Ende der 80er Jahre plötzlich die erschütternde Erkenntnis geschenkt wurde, dass dieser Weg völlig falsch war. Ich habe dann darüber Buße getan, Jesus um Vergebung gebeten und alles vernichtet, was in meinem Besitz war, das diesem Dunstkreis angehörte. Mit meiner Bekehrung wurde ich völlig frei davon. Die Frage aber, die das alles ausgelöst hatte, war trotzdem keineswegs beantwortet. Sie soll daher noch einmal klar formuliert werden. Warum sehen wir in vielen christlichen Glaubensgemeinschaften sehr wenig oder gar keine Zeichen und Wunder? Nach Markus 16, 17 und 18 müsste man die Frage so beantworten. Offensichtlich ist niemand da, der da glaubt. Wenn man sieht, wie viele christlichen Gemeinden es in Deutschland oder in Europa gibt, in denen kaum oder gar keine Zeichen und Wunder geschehen, dann wäre dieser Schluss absolut schrecklich. Und weil das so schrecklich ist, sagen viele Christen zu diesem Thema, Jesus war schließlich der Sohn Gottes und in dieser besonderen Eigenschaft konnte er Wunder tun. Wir sind das nicht und können deswegen auch keine Wunder tun. Das steht jetzt aber im Widerspruch zu der Aussage von Markus 16, Vers 17. Deswegen möchte ich heute noch einmal der Frage nachgehen, ob man wirklich diesen schrecklichen Schluss ziehen muss oder ob es vielleicht einen speziellen Punkt gibt, wo es klemmt, der dann dazu führt, dass keine Zeichen und Wunder geschehen. Am besten wir schauen mal einfach in die Bibel und sehen nach, wie das mit Jesus war. Wir lesen dazu hier als erstes in Lukas 3, Vers 21. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam, wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Wir alle kennen natürlich diese Stelle, aber nehmen wir auch wahr, was hier der entscheidende Punkt ist. Bei der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt auf ihn. Das heißt im Klartext, vor seiner Taufe war der Heilige Geist noch nicht in Jesus wirksam. Es werden auch vor der Taufe Jesu keine Wunderwirkungen in der Bibel berichtet. Vor seiner Taufe hat Jesus als Sohn eines Zimmermanns ganz unauffällig in Nazareth gelebt. Beobachten wir mal, was als nächstes geschieht. Wir lesen es in Lukas 4, Vers 1. Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Warum das jetzt? Unmittelbar nach der Taufe lässt Gott zu, dass Jesus vom Satan in massiver Weise bedrängt und versucht wird. Er hätte sicher Jesus auch vorher gerne in solcher Weise versucht, aber bis dahin hat Gott das nicht zugelassen. Erst unmittelbar nach seiner Taufe lässt er es zu. Warum eigentlich? Jetzt ist Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jetzt kann er den Versuchungen des Feindes widerstehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden sehen, dass der Heilige Geist eigentlich immer mit Kraft in Verbindung gebracht wird. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Jesus bei seinem Wirken zur Verfügung steht. Wir wollen uns das einmal in einigen Bibelstellen ansehen. Es gibt viel mehr, aber die lauten dann immer wieder ähnlich. Lukas 14, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Warum sprach man in der ganzen Gegend von ihm? Weil er lange Reden hielt? Nein, sondern weil er Zeichen und Wunder tat, weil er mit der Kraft des Geistes erfüllt war. Ganz explizit wird es in den folgenden Stellen gesagt. Lukas 5, Vers 17. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes dasaßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Dass es ganz besonders eben auf diese Kraft ankam, kann man in den folgenden Stellen ganz auffallend sehen. In diesen Fällen führt Jesus gar keine Heilung aktiv durch, sondern es geht eine Kraft von ihm aus, die die Heilung bewirkt. Lukas 6. Und alles Volk suchte ihn anzurühren. Denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Hier wird gesagt, dass die Kraft alle heilte. Jesus selbst in diesem Falle gar nicht aktiv beteiligt war. Noch deutlicher kommt das in der folgenden Bibelstelle zum Ausdruck. Lukas 8. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Man kann in zahllosen weiteren Stellen in der Bibel finden, dass Jesus, wenn er wirkt, immer in der Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Da könnte man sich nun fragen, was hat das aber mit uns zu tun? Nun, eigentlich ist das schon fast eine dumme Frage. Denn wenn wir Christen sind, sind wir Nachfolger Jesu und Jesus hat uns befohlen, das Evangelium zu verbreiten. Und so andere Menschen zu ihm zu führen. Die ersten, die er dazu aufgefordert hat, waren seine eigenen Jünger. Er hat sie aber nicht einfach losgeschickt, sondern vorher in geeigneter Weise ausgerüstet. Wir finden das in Lukas 24. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist ist für den Evangelisationsdienst derart wichtig, dass Jesus seinen Jüngern befiehlt, so lange in Jerusalem zu warten, bis sie den Heiligen Geist empfangen haben. Ohne diesen können sie nämlich ihre Aufgabe überhaupt nicht wahrnehmen, weil ihnen die Kraft fehlt. Achtet mal auf die Formulierung, wie wir eben gelesen haben. Bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Natürlich ist hier der Heilige Geist gemeint, aber er wird als Kraft aus der Höhe bezeichnet. Es kommt also ganz besonders auf seine Kraft an. Selbst Jesus hat das nicht anders gemacht. Er hat mit seinem öffentlichen Wirken erst begonnen, als er den Heiligen Geist die Kraft empfangen hatte. In der nachfolgenden Bibelstelle wird eigentlich dasselbe noch einmal gesagt, aber mit dem speziellen Hinweis, warum diese Kraft erteilt wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Hier ist noch einmal ganz klar gesagt, warum wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Damit wir erfolgreich Menschen zu Jesus führen können. Nun sagen wir natürlich mit Recht, dass wir mit der Glaubenstaufe den Heiligen Geist bekommen. Richtig, aber wo ist die Kraft? Paulus hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das die Form der Predigt ist, die er selbst ausgeübt hat, und dass er von wortreichen Reden ohne die Kraft nicht viel hält. Wir finden das im 1. Korinther 2. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Hier finden wir etwas sehr Interessantes beschrieben. Paulus sagt: Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Er sagt hier etwas über seine Reden und seine Predigt. Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Da sollst du plötzlich vor einer größeren Menge von Menschen reden, du bist das nicht gewohnt. Du hast im Reden keine besondere Begabung, da kommt man schon mal ans Zittern. Ich habe das einmal als Schüler im Gymnasium beobachtet, als einer von den Abiturienten eine Abitursrede vor versammelten Schülern und Lehrern halten sollte. Ich saß an der Seite und konnte hinter das Katheter sehen. Eines seiner Beine hat während der ganzen Zeit ständig geschlottert. So zeigt sich uns Paulus hier. Er sagt es ausdrücklich: Ich war bei euch in Schwachheit. Er war also von sich aus wohl nicht der große Redner, der es liebt, auf der Bühne zu stehen. Also nicht der Typ, den man im Volksmund als Rampensau bezeichnet. Ganz im Gegenteil. Er sagt sogar noch dazu, dass es nichts war mit Worten der Weisheit. Aber wie hat er dann gepredigt? In Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich habe hier einen ganzen Schwarm von Bibelstellen zitiert, in denen immer wieder von der Kraft des Heiligen Geistes die Rede ist. Was ist eigentlich mit dieser Kraft gemeint? Darin enthalten sind solche Wirkungen wie, dass Paulus trotz Schlotterns eine Predigt halten konnte. Oder auch solche Wirkungen, dass das Wort die Herzen der Menschen erreicht. Aber ich glaube, das ist durchaus nicht alles. Das griechische Wort, was hier in all diesen Bibelstellen mit Kraft übersetzt wird, ist immer dasselbe. Dynamis. Von diesem Wort stammt der Begriff Dynamit. Hast du schon mal selber die Erfahrung gemacht, dass du einen Menschen zu Jesus führen wolltest und ihm zugeredet hast, wie einem kranken Pferd, aber es hat nichts geholfen? Du hast so schöne Argumente, aber er hat dann immer gesagt, er glaubt das nicht und das wäre nichts für ihn. Vielleicht hattest du sogar das Gefühl, gegen einen Felsen zu reden. Bei den harten Herzen, die einem oft begegnen, ist dieser Vergleich gar nicht so abwegig. Vorschlag: Wie wär's denn mal mit Dynamit? Die Mediziner kurieren durch den Infarkt der harten Herzen auch als erstes mit Nitroglycerin. Solche Menschen sind gar nicht so unerreichbar. Bei Erweisung der Kraft des Heiligen Geistes kommt mancher zum Nachdenken. Ein Beispiel. In einem Gottesdienst von Andreas Herrmann in Wiesbaden hatte sich eine Gruppe von Jugendlichen angefunden, die den Gottesdienst wiederholt störten. Andreas unterbrach seine Predigt und sprach die Jugendlichen an mit den Worten: Ihr glaubt nicht an die Kraft des Heiligen Geistes. Ein blödes Nö scholl ihm entgegen. Er forderte sie auf: Steht doch alle mal auf. Dann streckte er die Hand in Richtung auf diese Leute aus und alle stürzten sofort zu Boden. Dynamis. Unter den Scheibenwischern der vor dieser Gemeinde geparkten Autos fand man an einem Sonntag einen gedruckten Zettel, auf den wohlmeinenden Christen vor der Veranstaltung in dieser Gemeinde warnten. Weil dort häufig Leute umfallen, glaubte man, Wirkungen des Bösen zu erkennen. Dass sich in den Heilungsgottesdiensten regelmäßig 20, 30, 40 Menschen öffentlich zu Jesus bekehren, wird nicht gesehen. Es fallen Leute um, also muss das vom Bösen sein. Wie kann jemand im Ernst glauben, dass der Satan Gottesdienste abhalten lässt, in denen sich Menschen in Scharen zu Jesus bekennen? Nimmt er das Wort in Kauf, nur um eine Show abzuziehen? Das ist doch absurd. Der Vorwurf allerdings nicht neu. Matthäus 12, Vers 22. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich: Ist er denn etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Nur reden ist wenig überzeugend. Eben deswegen hat uns Jesus den Heiligen Geist gegeben. Durch ihn können wir eine Kraft ausüben, die wir selber gar nicht haben. Das ist wesentlich überzeugender als viele Worte. Paulus hat immer wieder darauf hingewiesen. In Römer 15, Vers 19: Und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus und aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Die Tatsache, dass Paulus das gesamte Gebiet von Jerusalem aus bis nach Illyrien mit dem Evangelium erreichen konnte, erklärt er hier nur dadurch, dass Gott seine Predigt durch machtvolle Wunder, außergewöhnliche Dinge und die Kraft des Heiligen Geistes bestätigt hat. Wenn solche Dinge geschehen, braucht man gar nicht viel zu reden. Es geht aber noch weiter. Das Vorliegen der Kraft des Heiligen Geistes ist für Paulus ein Echtheitsbeweis der Predigt. Hieran erkennt man, ob jemand wirklich in der Autorität Gottes predigt. Wir lesen das im 1. Korinther 4, Vers 19. Aber ich werde kommen, und zwar schon bald, wenn der Herr es mir erlaubt. Und dann werde ich erfahren, ob diese Leute nur Schwätzer sind oder ob sie wirklich die Kraft Gottes haben. Paulus sagt hier sehr deutlich, dass diese Leute für ihn nur Schwätzer sind, wenn sie die Kraft Gottes nicht haben. Es geht aber nicht nur um die Weitergabe des Evangeliums, sondern es geht auch um die Gemeinde selbst. Wir lesen das im 1. Korinther 12, Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Ich glaube nicht, dass dies ein Buffet ist. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir machen das mit der Lehre, das mit den Propheten ist uns zu unsicher. Das machen wir nicht. Bei den Wundern kann man nie wissen, ob die von Bösen sind. Das machen wir auch nicht. Das mit der Zungenrede ist uns zu spooky. Das machen wir auch nicht. Solch ein Verhalten habe ich schon mal an anderer Stelle gesehen. In teuren Hotels werden zum Frühstück oft enorme Buffets aufgefahren. Da stehen dann sogar die Köche dabei und achten darauf, dass immer von allem genug da ist. Alles ist sauber und wunderschön aufgebaut. Dann kommen da einige Gäste und stochern in den Sachen herum. Das eine sieht ihnen nicht gut genug aus, das andere legen sie wieder weg, das andere schauen sie gar nicht erst an und mit mäkligem Gesichtsausdruck wird dann das ein oder andere genommen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie sich eigentlich die Köche dabei fühlen, die morgens um 4 Uhr aufgestanden sind und schon Stunden gearbeitet haben, damit alles erstklassig ist, bis die Gäste kommen. Wie mag sich eigentlich Jesus fühlen, wenn seine Gemeinde von dem wundervollen Gabentisch, den er für sie ausgebreitet hat, sich aufführt wie die mäkligen Gäste eines teuren Hotels am Buffet? Dieses Verhalten erscheint schließlich als richtig skurril, wenn man sich vor Augen führt, dass die Dinge, die uns Jesus hier anbietet, nicht ein Frühstück, sondern eine Ausrüstung für den Kampf sind, den wir mit den Mächten der Finsternis ausfechten müssen. Man stelle sich einmal vor, dass die Truppe angetreten ist, um die Ausrüstung zu empfangen, und da kommt ein Soldat und sagt, den Stahlhelm, den nehme ich lieber nicht. Wenn da die Sonne drauf scheint, ist mir das zu heiß. Der Tarnanzug ist ganz schick, den ziehe ich an. Die Stiefel, die sind mir zu schwer, da behalte ich lieber meine Schlappen an. Das Gewehr ist mir zu groß und knallt auch so laut, da habe ich keinen Spaß daran. Den Rucksack nehme ich auch nicht, ich habe doch keine Lust, so ein schweres Teil herumzuschleppen. Ich fürchte, mit so einer Truppe braucht man gar nicht erst in den Krieg zu ziehen. Jesus gibt uns diese Dinge, weil wir sie brauchen. Jesus weiß, was wir brauchen. Wissen wir es besser als er? Da gibt es eine peinliche Stelle im Timotheusbrief, 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zumindest in den Großkirchen gibt es eine ganze Menge Menschen, die die Kraft des Heiligen Geistes leugnen. Paulus sagt hier, dass wir solchen Leuten aus dem Weg gehen sollten. Achten wir darauf, dass wir nicht selber denselben Fehler machen. Gott hat einen Plan mit uns. All diese Dinge gebraucht er, damit er seinen Plan durchführen kann. Wir brauchen sie, damit wir erfolgreich dienen können. Außerdem ist es ein absolut großartiger Plan. Es ist wirklich eine schlechte Idee, das bremsen zu wollen. 2. Mose 19, Vers 6. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Ist das nicht ein großartiges Ziel? Er hat das damals zu Israel gesagt. Die waren aber auch schon solche Bremser. Wir lesen das ab Vers 18. Als das ganze Volk den Donner und die Flammen wahrnahm, das Dröhnen, das Schofar und den rauchenden Berg, da zitterte es vor Angst. Es hielt sich in der Ferne und sagte zu Mose, rede du mit uns, wir werden auf dich hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Da sagte Mose zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. So blieb das Volk in der Ferne stehen. Gott wollte ein Königsvolk von Priestern haben, aber das Volk blieb in der Ferne stehen. Es sagte sogar, Gott soll nicht mit uns reden. Gottes großartiger Ansatz ist dem Volk unheimlich. Es will lieber auf Abstand bleiben. Mose soll mit Gott reden. Sie selber wollen es nicht. Was kommt dabei heraus? Das Gesetz? Es ist nicht das, was Gott wollte. Durch das Gesetz wird niemand gerecht. Es ist sogar noch schlimmer. Im 1. Korinther 15, Vers 56: Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Wusstet ihr das? Im Neuen Testament kommt Gott wieder mit genau demselben Wunsch. 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Jetzt ist nicht mehr nur Israel gemeint, und in Jesus Christus und seiner Erlösungstat hat Gott inzwischen alle Voraussetzungen geschaffen, dass es diesmal gelingen kann. Petrus sagt ja auch: Ihr seid eine königliche Priesterschaft, also nicht, ihr sollt eine königliche Priesterschaft werden. Wenn wir Nachfolger Christi sind, dann sind wir diese königliche Priesterschaft. Trotzdem taucht das alte Problem wieder auf. Es raucht jetzt zwar nicht der Berg mit Donner und Flammen, sodass die Israeliten Angst bekamen und lieber Abstand von Gott halten wollten, aber stattdessen machen uns die Wirkungen des Heiligen Geistes Angst. Als unter großen Geistwirkungen die Pfingstbewegung entstand, hat dann ganz schnell, gerade mal 19 Stunden hat man gebraucht, die evangelische landeskirchliche Gemeinschaftsbewegung, die Berliner Erklärung von 1909, geschaffen, in der erläutert wird, dass die Pfingstbewegung all diese Wirkungen vom Bösen sind. Eigentlich hätten sie auch Matthäus 12,24 abschreiben können. Erneut will man nicht eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk werden, das Gott gehört. Lieber auf Abstand bleiben. Was kommt dann auch heute wieder dabei heraus? Das Gesetz. Der alte Bund ist durch das Gesetz gekennzeichnet. Der neue Bund ist durch den Heiligen Geist gekennzeichnet. Im alten Bund hat Gott gesagt: Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein. Das ist ein Ziel, kein Zustand. Im neuen Bund hat Gott gesagt: Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das ist ein Zustand. Wir sind am Ziel. Wie ist das passiert? Sind wir so viel besser als die Menschen damals? Keineswegs. Aber der Unterschied ist der Heilige Geist. Als Jesus die Erlösungstat vollbracht hat, ging er wieder zurück zum Vater. Der neue Bund war geschlossen. Der Heilige Geist konnte kommen. Der wohnt in uns, wenn wir Christus angenommen haben. Der macht uns zum Königsvolk von Priestern. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir können ihn bei uns drinnen einsperren oder wir können ihn regieren lassen. Dann müssen wir aber auch wirklich zulassen, dass er regiert und nicht versuchen, ihm Vorschriften zu machen, wie er das zu tun hat. Es liegt eine großartige Verheißung darauf, wenn wir ihn den Geist regieren lassen. Galater 5, Vers 18. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Jesus hat uns durch den neuen Bund in seinem Blut vom Fluch des Gesetzes freigemacht. Damit das in der Praxis funktioniert, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Das Ganze ist eine Einheit. Wenn wir den Geist nicht wollen, landen wir wieder im Gesetz. Paulus warnt uns ausdrücklich davor. Wir sollten sensibel werden für das, was der Heilige Geist von uns möchte. Wir sollten wirklich seiner Führung folgen. Uns fehlte die nötige Feinfühligkeit. Epheser 4, Vers 30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Der normale Christ ist oftmals nicht besonders sensibel dafür und es kann leicht passieren, dass er den Heiligen Geist betrübt, ohne sich dessen bewusst zu werden. Im vorigen Jahrhundert wirkte in den Vereinigten Staaten die evangelistische Predigerin Katharine Kuhlmann. Sie hatte eine starke Beziehung zum Heiligen Geist. Deswegen hatte sie einen besonders mächtigen Heilungsdienst. Einmal unterbrach sie ihre Predigt und weinte für mehrere Minuten ununterbrochen. Dann sagte sie: Betrübt den Heiligen Geist nicht. Er ist alles, was ich habe. Versuchen wir doch wenigstens etwas von ihrer Sensibilität zu entwickeln. Amen. Ja, lasst jetzt uns noch eine Gebetsgemeinschaft haben vor der Segnung und ich schließe dann ab. Ja, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.